Danke für die warmen Worte, Herr Kubizil, Herr Zehntner, danke für die Einladung. Ich stehe jetzt zwischen Ihnen und dem Stehimbiss, glaube ich. Wird da irgendwas kalt, wenn ich zu lange rede? Nee, wird nichts kalt. Das ist ein kalter Imbiss? Okay. Super. Es kann sein dann, dass alles ein bisschen fortgeschritten ist, zeitlich mal über die ein oder andere Folie oder Slide, wie man ja inzwischen sagt, hüpfe. Wenn Sie eine akute Frage haben, dann schießen Sie die einfach ab. Ansonsten vielleicht bis zum Schluss, weil da kommen auch noch ein paar Clips, die würde ich Ihnen gerne zeigen. Und dann fange ich einfach mal an. So soll das heute aussehen oder sich anhören, was ich Ihnen zu erzählen habe. Muss ich ja nicht vorlesen, können Sie selber lesen. Dass ich der Datenschutzbeauftragte bin, wissen alle, ne? Okay. Nee, sage ich deshalb. Hier habe ich mal was hingelegt, das hat meine Behörde so entworfen, entwickelt, so eine kleine, klitzekleine Broschüre, digitale Selbstverteidigung, können Sie sich hinterher mal abholen. Haben wir deshalb gemacht, weil wenn Sie sich nicht selber verteidigen oder wir Sie nicht verteidigen, Ihre Privatsphäre macht es keiner. Ich komme darauf noch zurück. Also Regierung oder Bundesregierung, gar, das können Sie alles knicken, da müssen Sie selber Hand anlegen. Ich sage jetzt erstmal so ein bisschen was aus meiner Sicht Vertrauen schafft, wenn Sie IT-mäßig unterwegs sind. Das geht relativ schnell. Es ist natürlich mehr vorhanden von dem, was Vertrauen zerstört, klar. Wo Sie Ihr Vertrauen anknüpfen können, sind, wenn Sie unterwegs sind und Software sich anschaffen oder auch Hardware. Datenschutzerklärung, Gütesiegel, technische Standards, auf die hingewiesen wird, dann Informationsfreiheitsgesetz, Transparenzgesetz, darauf komme ich zum Schluss noch etwas eingehender zu sprechen, denn wir haben es in Thüringen geschafft, dass wir uns tatsächlich weiterentwickelt haben vom Informationsfreiheitsgesetz zum Transparenzgesetz. Da gibt es qualitative große Unterschiede. Das Transparenzgesetz ist in der Pipeline und wird demnächst das Licht der Welt erblicken im Thüringer Parlament, vorgelegt vom Thüringer Innenministerium. Jetzt gebe ich mal ein bisschen an, das wird an dieser Stelle noch im Laufe des Vortrags noch häufiger passieren, so unter Werbeblock. Meine Behörde hat mal einen Vorschlag gemacht zum Transparenzgesetz, weil das in der Koalitionsvereinbarung von Rot-Rot-Grün steht. War ich ja echt überrascht, als wir das Ding rausgehauen haben, was es da für Widerstände gab im politischen Raum, dass sich eine Behörde traut, nicht nur so vor sich hin zu verwalten, sondern so einen Gesetzesentwurf oder Vorschlag in die Welt zu bringen. Das gab Widerstände, aber die konnten beseitigt und beigelegt werden. Ich komme drauf zurück. Safe Harbor klingt ja gut, sicherer Hafen. Ein Abkommen zwischen der EU und den Vereinigten Staaten, dass Datenübermittlungen in die Vereinigten Staaten safe sind. Das wurde per Abkommen beschlossen, dass das so ist. Das ist inzwischen aufgehoben worden vom EuGH und gilt nicht mehr, also unsafe. Es gibt, das läuft jetzt unter Vertrauen, ja, aber Sie merken schon, ich kann meine Ironie kaum zurückhalten. Privacy Shield ist das Nachfolgeabkommen, steht bereits unter Beschuss. Hält nach meinem Dafürhalten noch 2 Jahre, dann ist das auch weg. Dann sind die Datenübermittlungen in die USA wieder unsafe oder nicht mehr privat, wenn Sie so wollen. Ist ja auch irgendwie ein bisschen witzig, dass sich Unternehmen, die Daten übermitteln wollen, in die Vereinigten Staaten selber zertifizieren und sagen, ja, wir halten bestimmte Normen ein. Aber das überprüft da drüben keiner so richtig und wir können es nicht überprüfen, sodass aus Datenschutzsicht das so ein bisschen seltsam ist. Aber es beruhigt viele Leute und es scheint auch zu funktionieren und die Wirtschaft schreit nach solchen Instrumentarien, damit der Eindruck erweckt wird, die Daten können legal übermittelt werden. Die sind jetzt auch legal, dürfen legal übermittelt werden, solange Privacy Shield steht. Bricht es zusammen, dürfen jedenfalls grundsätzlich, es gibt auch da noch Reparaturmechanismen, keine Daten übermittelt werden. In diesem Zusammenhang sehen Sie, dass der Irish High Court bereits dabei ist, hier dem EuGH diese Datenübermittlung in die USA vorzulegen. Es sind andere bereits in der Spur. Also wie gesagt, Privacy Shield ist auch unter Beschuss. Nach den üblichen Zeiten, die da ins Land gehen, denke ich, 2 Jahre hält es noch, dann klappt es zusammen. Bewertungssysteme, Standards, Sternchen schaffen auch Vertrauen, aber Sie sehen da auch das Fragezeichen. Könnte sein, dass der ein oder andere sich darauf verlässt. Gegenwärtige Rechtsgrundlagen, das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung, das ich seit meiner Wahl vor 5 Jahren täglich verteidige. Das finde ich auch eine gute Sache. Ich bin ja Jurist, auch Verfassungsjurist. Das macht eine Menge Spaß, den Mitarbeitern in meiner Behörde auch. Das ist eine ernstzunehmende, wichtige Aufgabe. Aber Sie werden sehen im Laufe meines Vortrages, dass dieses Grundrecht inzwischen bettlägerig geworden ist und Heilung ist schwer oder kaum in Sicht. Die Datenschutzgesetze der Länder und das Bundesdatenschutzgesetz gut. Das bildet einen Rechtsrahmen für Datenverarbeitung. Das gilt ja auch noch. Künftige Rechtsgrundlage ab 25. Mai nächsten Jahres, ganz wichtig, ist die Datenschutzgrundverordnung. Ich komme gleich noch darauf zurück. Die Datenschutzgrundverordnung als EU-Recht gilt unmittelbar. Bedeutet, dass das Bundesdatenschutzgesetz oder auch das Thüringer Datenschutzgesetz im Mai nächsten Jahres wegfallen und ersetzt werden durch diese neue Rechtsmaterie. Das ist eine Zäsur. Und meine Behörde und auch das Thüringer Innenministerium bereiten Behörden, aber auch Unternehmen darauf vor, mit dieser neuen Rechtsgrundlage zu arbeiten. Was nicht ganz einfach sein wird, denn diese Datenschutzgrundverordnung enthält so ein paar neue Regelungen, also nichts Weltbewegendes eigentlich. Aber diese Datenschutzgrundverordnung enthält auch sogenannte Öffnungsklauseln. Klauseln, die es dem nationalen Gesetzgeber ermöglichen, eigene Regelungen zu treffen. Idee der Datenschutzgrundverordnung war ja mal, einen einheitlichen Datenschutzstandard in Europa zu schaffen, Gesundheit. Aber durch diese Öffnungsklauseln, man streitet sich ein bisschen, wie viel das sind, also 48 sagt man, und durch die dadurch gegebene Möglichkeit, nationales Recht in die Datenschutzgrundverordnung, wenn man so will, zu implantieren, wird dieser Gedanke der Vereinheitlichung natürlich wieder etwas konterkariert. Es gibt in Deutschland inzwischen ein Bundesdatenschutzgesetz-Anpassungsgesetz zur Datenschutzgrundverordnung, das auch im Mai nächsten Jahres in Geltung haben wird. Und das wird dann ein bisschen schwierig werden, denn Sie müssen dann die Daten, also wenn Sie beispielsweise gucken wollen, darf ich meine Videoanlage, das ist ja in Thüringen sehr beliebt, Videokamera zu installieren, darf ich das? Na, dann gucken Sie in die Datenschutzgrundverordnung, da finden Sie erstmal nichts, nur so allgemeine Regelungen, dann gucken Sie in das neue Bundesdatenschutzgesetz-Anpassungsgesetz, da steht was drin, dann sind Sie happy und sagen jetzt, ja, jetzt darf ich oder darf ich nicht. Und dann kommen so schräge Leute wie die Datenschützer, die sagen dann, ja, aber das ist ja nun gar keine Öffnungsklausel. In der Datenschutzgrundverordnung ist Video gar nicht geregelt und es gibt auch keine Lücke oder keine Tür für den nationalen Gesetzgeber, das zu regeln. Jetzt hat das aber geregelt in dem neuen Gesetz, was er eigentlich gar nicht darf. Das bedeutet, dass wir Datenschutzbehörden, wir treffen uns ja öfter mal, überlegen, ob wir das dann überhaupt anwenden, dieses Recht, dieses neue Bundesdatenschutzgesetz-Anpassungsgesetz, wenn es und sofern es der EU-Datenschutzgrundverordnung widerspricht. Das nennt man, so sagt es der EuGH, den Anwendungsvorrang von EU-Recht, sodass wir in die komische Situation kommen werden, gerade was Video anbelangt, dass wir in dem neuen Bundesdatenschutzgesetz eine neue Regelung dazu haben werden, die wir dann aber nicht anwenden. Das ist vielleicht ein bisschen krasser Fall jetzt, aber das ist für Sie ein Signal, dass Bundesdatenschutz Recht nicht einfacher wird. Sie müssen die Datenschutzgrundverordnung nehmen, die alles erfasst und unmittelbar gilt, sagte ich schon, müssen dazu dann nehmen das Bundesdatenschutzgesetz Anpassungsgesetz, wenn es sich um den, wie wir es nennen, nicht öffentlichen Bereich handelt, also Unternehmen, oder das neue Thüringer Datenschutzgesetz, was auch gerade angepasst wird an die Datenschutzgrundverordnung für Behörden, und müssen aus diesen mindestens zwei Gesetzen dann herausfiltern, ob ihr Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt ist oder wenn sie irgendwie Datenverarbeitung betreiben, ob die zulässig ist oder nicht. Das ist für uns Datenschutzbehörden, weil wir versuchen, das gerade zu übersetzen für Unternehmen und für Behörden, schon nicht ganz einfach. Und das, wir sind ITler und Juristen überwiegend. Wenn Sie damit umgehen wollen, also wenn Sie sich nicht sicher sind, rufen Sie bei uns an. Wir versuchen das dann zu managen. Es ist schwieriger geworden. Ja, was jetzt Vertrauen bildet, ist wahrscheinlich gar nicht bei Ihnen in Erinnerung geblieben. Instabile, was zerstört Vertrauen? Ja, ziemlich viel. Wenn Sie dran denken, nee, ich komme gleich drauf. Instabile politische Systeme. Haben wir ja nicht. Könnte ja aber mal passieren, dass sowas eintritt. Horrorbeispiel der Datenschützer immer an so einer Stelle. Niederlande, bevor die Nazis einmarschiert sind, haben eine Volkszählung gemacht und die Niederländer mussten angeben ihre Religionszugehörigkeit. Das haben die dann auch gemacht. Dann kamen die Nazis und mussten nur in die Akten und in die Dateien, obwohl elektronische Dateien gab es wahrscheinlich noch nicht, reingucken, wer jüdischen Glaubens ist und konnten dann agieren. Also in einem funktionierenden Demokratien, solange sie funktionieren, sind Daten bei Behörden möglicherweise gut aufgehoben. Ich habe da immer ein großes Misstrauen seit Snowden. Habe ich auch nicht ablegen können seit der Zeit, im Gegenteil. Aber deswegen muss man aufpassen, so im Status quo mag etwas rechtmäßig und sicher sein. Der Status quo kann sich aber jederzeit ändern. Also jederzeit nicht hier, hoffentlich. Aber man muss ja nicht weit fahren oder gucken, wo die politischen Systeme schon ins Wanken geraten. Deswegen ist mit personenbezogenen Daten oder bei personenbezogenen Daten immer höchste Vorsicht geboten. Ich hatte schon von den Öffnungsklauseln gesprochen. Ich habe lange überlegt, ob ich das mal abdrucke. Das ist jetzt ein Text aus der Datenschutzgrundverordnung hier. Und es ist, im Datenschutzrecht gibt es einen Grundsatz der Zweckbindung. Bedeutet, wenn Sie Daten erheben für den Zweck A, also um etwas mit den Daten für den Zweck A zu machen, dann dürfen Sie die für diesen Zweck erhobenen Daten auch nur weiterverarbeiten für den Zweck A. Sie dürfen nicht für andere Zwecke diese Daten benutzen. Auch nach bisherigem Recht gibt es da schon ein paar Ausnahmen dazu. Aber hier sehen Sie mal, wann von dem Zweck abgewichen werden darf. Also wenn es jetzt wenn ich mit Wirtschaftsunternehmen zu tun hätte, würde ich das jetzt nicht erzählen. Aber wenn Sie hier mal gucken, personenbezogene Daten erhoben, ja gut, bla bla, da darf von dem Zweck abgewichen werden, wenn das Vorhandensein geeigneter Garantien, wozu die Verschlüsselung oder Pseudonymisierung gehören kann, vorliegt. Schlussfolgerung, also es ist ein neues Recht, dazu gibt es auch noch nicht viele Kommentare, okay. Aber wir denken im Moment in die Richtung, wenn verschlüsselt wird, dann kann natürlich auch wieder entschlüsselt werden, aber wenn irgendwie fair und entschlüsselt wird, dann darf ich die Daten zu einem anderen Zweck verarbeiten, als ich sie erhoben habe, ohne dass sie einwilligen oder das verhindern können. Dazu muss man wissen, dass die Datenschutzgrundverordnung gut gestartet ist, aber ziemlich zerschossen wurde unter der Lobbyarbeit. 4000 Änderungsanträge, insbesondere von Wirtschaftsunternehmen. Sie können also auf Abgeordnetenwatch oder ähnlichen Seiten verfolgen, wie der Abgeordnete A die Meinung A vertreten hat, dann hat Google irgendwas dazu gesagt, hat gesagt, das kann man auch vielleicht anders regeln, und irgendwann hat der Abgeordnete A dann die Meinung von Google vertreten, 1:1. Und so sind diese Prinzipien, zum Beispiel die Zweckbindung, ein ganz wichtiger Grundsatz im Datenschutzrecht, aufgeweicht worden im Laufe der Zeit, sodass die Datenschutzgrundverordnung, ich ketzer jetzt mal ein bisschen, übertreibe auch vielleicht, Wirtschaftsrecht geworden ist. Die Ökonomisierung der Daten schreitet galoppierend voran, und nicht zuletzt hat die Bundeskanzlerin Merkel ja auch gesagt, Daten sind der Rohstoff der Zukunft. Solche Worte werden natürlich gern aufgenommen, und dann passieren Dinge, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. Ja. So klingt die ganze Datenschutzgrundverordnung, wenn Sie sich mal den Spaß machen, da reinzugucken. In der Juristerei ist es nicht unüblich, mit allgemeinen Rechtsbegriffen zu arbeiten. Aber da finden sich immer ganz viele jetzt drin in der Datenschutzgrundverordnung. Und es wird dann Aufgabe der Juristen sein, auch der Aufsichtsbehörden, diese Normen auszulegen. Wenn wir sie gegen die Wirtschaft oder gegen die Behörden auslegen und Maßnahmen anordnen, Bußgelder verhängen, bis zu 20 Millionen ab Mai können wir verhängen, das ist kein Pappenstiel, dann werden die natürlich die Gerichte anrufen, sodass es darauf hinauslaufen wird, dass die Gerichte dann im Laufe der Zeit diese Normen, da haben Sie aber vollkommen recht, das können Sie keinem Normalsterblichen vermitteln, was das bedeutet, ne? Ich könnte jetzt ausholen, aber ich könnte jetzt eine Stunde darüber reden, das würde ich bestimmt hinkriegen, aber dann werden Sie auch nicht schlauer. Dann haben Sie höchstens mehr Fragezeichen. Ja?
Besteht die Chance, dass der EuGH gibt?
In Gänze denke ich nicht.
Aber solche Passagen zum Beispiel, weil der Konferenz.
Ja. Ja, Bestimmtheitsgrundsatz oder sowas. Ne? Also, dass man eindeutig und klare Regelungen trifft, die der Rechtsanwender, sie, versteht. Aber davon sind wir ja schon mehrere Jahrzehnte entfernt. Wer versteht denn die Normen noch? Also, ich habe ja schon Mühe damit, und das ist mein Job, das zu verstehen. Also, Sie tun mir als Nichtjuristen einfach nur leid. Meine Tochter ist gerade im mal was Privates, die hat jetzt gerade Abitur gemacht, die weiß, was ich studieren soll, aber sie soll das eigentlich nicht studieren. Die will Jura studieren, um irgendwas zu verstehen. Also ich rate ihr ab. Ja, meine Frau auch, die ist auch Juristin, können Sie sich ja denken. Damit sein Leben zu verbringen ist, also muss man mögen. Ich mag das. Vor allen Dingen, ja, weil man aus so einem Gemüse hier dann was herausfiltern muss, was man den Leuten erzählen kann. Das ist die Kunst. Daraus etwas zu machen, was man den Leuten vermitteln kann. Ich schätze, ich schaffe den ganzen Vortrag nicht, ich komme ins Schwafeln. Es gibt jetzt das Bundesdatenschutzgesetz noch. Und da gibt es einen Paragraphen 28. Das ist eine Norm, die für Unternehmen wichtig ist. Es ist eine Besonderheit im Datenschutzrecht, dass auch Unternehmen, Private, auch einzelne Bürger, wenn sie Daten verarbeiten, eine Rechtsgrundlage brauchen. Diesen Gedanken gibt es sonst nur bei Behörden. Aber im Datenschutzrecht ist alles verboten, was nicht erlaubt ist, sodass auch der Bürger und die Unternehmen eine Rechtsgrundlage brauchen. Paragraph 28 BDSG ist so eine Norm. Die Unternehmen haben gesagt, wir verstehen das nicht, dann haben wir reingeguckt und haben gesagt, wir verstehen es auch nicht, was da drin steht, so eine Norm. Und dann haben wir uns rangesetzt und haben versucht, selber die zu verstehen und dann zu übersetzen. einen einzigen Paragraphen. Habe ich jetzt leider nicht mitgebracht. Das ist eine nicht ganz schmale Broschüre geworden. So, DIN A5. Eine einzige Norm. Ob das immer so kompliziert sein muss, ist die Frage. Was zerstört noch Vertrauen? Gesetze zur Vorratsdatenspeicherung. Also seit Snowden ist es eigentlich so, ich fange den Satz nochmal an, würde Snowden heute vor die Kameras treten und würde den Skandal von damals offenbaren und sagen, das und das und das passiert, das und das machen die Dienste, würde das heute komplett floppen, weil in der Zwischenzeit Rechtsgrundlagen geschaffen wurden, dass das, was Snowden beanstandet hat oder kritisiert hat, rechtmäßig ist, heute. Schwer zu verstehen, schwer zu fassen. Deswegen habe ich auch bei Herrn Zehntner gleich zugeschlagen, bei Vertrauen. Das ist ja nun wahrlich keine vertrauensbildende Maßnahme. Da eigentlich müsste doch zumindest die Bundesregierung, der Innenminister mal anfangen zu sagen, okay, da haben wir einen ordentlichen Bock geschossen, was die Dienste alles machen dürfen, aber jetzt machen wir das transparent. Wir machen einen Geheimdienstbeauftragten, der den Leuten berichtet, was die Dienste machen. Und wir durchleuchten das und parlamentarische Kontrolle findet statt. Stattdessen gibt es solche neuen Gesetze wie Vorratsdatenspeicherung oder jetzt müsste auf dem nächsten Slide, springe ich mal drüber weg jetzt, das gönne ich mir mal. Staatstrojaner, BKA-Gesetz, das findet hier alles statt. Manches wird auch wieder glücklicherweise aufgehoben vom Bundesverfassungsgericht. Das ist so der Fels in der Brandung. Oder vom EuGH, auch vom Europäischen Gerichtshof. Aber seit Snowden hat es so viele Rechtsänderungen zulasten des Grundrechts der informationellen Selbstbestimmung gegeben, dass das nicht für mich nicht unter Vertrauensbildung läuft, sondern Torpedierung des Vertrauens. Vielleicht ist das auch eine Ursache, dass die Bürgerinnen und Bürger nicht nur in Thüringen inzwischen aufgegeben haben und sagen, wir wissen ja eh alles über mich. Also nicht nur dieser Satz, ich habe nichts zu verbergen, was ja an sich ein blödsinniger Satz ist, klar haben Sie was zu verbergen. Stellen Sie sich vor, in diesem Moment marschiert das SEK in Ihr Schlafzimmer ein. Überlegen Sie mal, ob Sie was zu verbergen haben. Natürlich, jeder hat was zu verbergen. Das ist auch Teil der Menschenwürde, dass man nicht alles preisgeben muss und soll. Aber die Gesetze, die es inzwischen gibt, da sind Richtervorbehalte eingebaut, okay. Wenn Sie aber mal so rumhören, die Gerichte sind personell ausgedünnt. Wir haben mal versucht, eine Umfrage zu starten, das ist irgendwie versandet. Die Vertreter der Gerichtsbarkeit haben uns da nicht unterstützt. Bitte? Nee, wir haben nachgehakt, es war ein bisschen dunstig. Ich wollte mal wissen, wenn so viele Richter immer zustimmen müssen bei staatlichen Maßnahmen zur Ausforschung der Privatsphäre, können die das eigentlich überhaupt noch leisten? Die Rückmeldungen waren kryptisch, also ich bin damit nicht durchgedrungen. Die Ursachen sind mir nicht ganz klar. Vielleicht, ich weiß es nicht, kann ich nur mutmaßen. Bitte? Nö, davon gehe ich nicht aus. Also soweit bin ich jetzt noch nicht. Ich bin ja jetzt vom Berufswegen schon ein bisschen misstrauisch, aber auf die Justiz baue ich noch. Das wäre auch schlimm, das wäre ein Grund auszuwandern. Aber wohin? Ne? Es wird immer schwieriger. Weiter im Text, wir haben noch einiges vor uns und die Zeit läuft. Oh. Lange AGBs muss ich Ihnen nicht schildern, die werden im Wochenrhythmus, Monatsrhythmus geändert, damit Sie sie nicht verstehen. Die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, fordert jetzt verständliche, leicht zugängliche Form, klare und einfache Sprache. Ja, gut, wird wahrscheinlich nicht passieren. Denn das würde ja dazu führen, dass Sie verstehen, was Sie da unterschreiben. Das ist aber nicht das Ziel, dass Sie das verstehen. Sie sollen das gar nicht verstehen. Denn dann würden Sie ja realisieren, was mit Ihren Daten passiert. Das sollen Sie aber nicht realisieren. Das ist eigentlich alles ganz einfach. Gut, veraltete Gesetze, die die Realität nicht mehr abbilden. Jetzt müsste eigentlich auf dem nächsten, also BDSG heißt Bundesdatenschutzgesetz unten rechts, jetzt müsste eigentlich was kommen. Das sind so zwei Schwerpunkte meiner Behörde, nicht meiner Behörde nur, auch meine beiden Hobbys, Connected Cars und Schulcloud. Das BDSG, das Bundesdatenschutzgesetz, ist natürlich ein altes Gesetz. Und wenn Sie an autonomes Fahren denken, Fahrzeuge, die selber unterwegs sind und Myriaden, Terabyte von Daten im Stundentakt, im Tagestakt produzieren werden und das auch schon tun. Wir sind auch gerade mit dem Dienstwagen hier, der zwar noch nicht autonom fährt, aber der macht schon tolle Sachen, ne? Wenn der Fahrer dann die Hände vom Steuer nimmt und fährt durch die Kurven. Das ist schon beeindruckend. Aber die Daten, die dort generiert werden und kombiniert werden, haben auch was mit ihrer Person zu tun. Und da werden Profile gebildet von ihnen, die dann natürlich abgesaugt werden von den Versicherern. Pay as you drive oder how you drive, sie zahlen ihre Tarife künftig so, wie sie fahren. Wenn sie so fahren wie ich, wird es ein bisschen teuer. Wenn sie regelkonform fahren, angepasst fahren, weil sie vielleicht auch nicht so viel Geld haben, ja, dann hat das eben auch eine soziale Komponente. Wer nicht bar bezahlen kann, zahlt mit seinen Daten künftig. Ich war diese Woche auf einem ziemlich hochkarätigen Kongress, nicht weil ich da war, sondern weil andere da waren. Ich war da so ein bisschen in Kognito, da waren die Autoindustrie stark vertreten. Das ist schon toll, was da auf uns zukommt. Und die machen einfach. Die Normativität des Faktischen. Der Gesetzgeber kommt nicht hinterher. Die Industrie hat vor Augen, Daten sind das Öl der Zukunft oder das Gold, der Rohstoff. Und die legen einfach los. Und dann kommen so Aufsichtsbehörden wie meine. Und auch die anderen 16, wenn sich die noch dazu denken, 16 mal 30 müssen irgendwie 500 sein oder so. Das sind 500 Leute in der Bundesrepublik, die das hier alles kontrollieren sollen. Allein in Thüringen haben wir 20.000 Unternehmen. Das ist schwierig. Deswegen versuchen wir, mit denen in Kontakt zu treten. Ich gebe mal so einen kleinen O-Ton wieder. Ich habe gesagt, zu einem Hochkaräter einer großen deutschen Automobilfirma, warum treten Sie eigentlich nicht in Kontakt mit uns Aufsichtsbehörden? Das wäre doch eigentlich gut. Wenn Sie nämlich Mist machen mit Ihren Daten, dann kommt vielleicht ein Bußgeld bis zu 20 Millionen ab Mai 2018. Der war sehr nett und hat mich dann wissen lassen, da würden gewisse Rückstellungen gebildet für den Fall, dass ein Bußgeld anberaumt wird. Und seine Rechtsabteilung hätte auch mehrere Datenschutzspezialisten zu bieten. Und wenn die ihm sagen würden, das ist okay, dann ist das okay. Da meinte ich dann noch so als kleiner Restwiderstand, aber wenn das für ihre Leute okay ist, muss das ja nicht für uns okay sein. Es kann doch sein, ja, also das sitzen die einfach aus. Da entwickelt sich also entwickelt sich Realität neben dem Recht. Ich sage nicht, dass alle rechtswidrig handeln. Das wäre falsch. Die sind schon bemüht, rechtmäßig zu handeln. Aber es wurde auch deutlich, dass immer dann, wenn es ein bisschen dunstig wird im Recht, dass die das natürlich immer zu ihren Gunsten auslegen. Immer wenn so eine Weichenstellung ist, geht das zu ihren Gunsten. Und wir würden das vielleicht genau in die andere Richtung auslegen. Die haben mich dann irgendwann geortet im Laufe der Veranstaltung, konnte ich nicht vermeiden. Den haben wir uns ein bisschen aneinander gerieben. Und dann habe ich auch gesagt, wir müssten eigentlich reden, sonst rappeln wir irgendwie zusammen. Der Druck im Kessel ist aber groß. Die Vereinigten Staaten, China insbesondere und Indien preschen vor. USA natürlich auch, Google Car. Und dadurch ist die deutsche Industrie gezwungen, mitzuhalten. Und wir haben hier natürlich ein sperriges, aus deren Sicht sperriges Datenschutzrecht, sodass da Dinge passieren. Wir haben jetzt hier in Thüringen, glaube ich, nur Opel Eisenach. Die habe ich schon angeschrieben, mit denen werde ich in Kontakt treten. Mal sehen, wie weit wir da kommen. Schulcloud, da passieren ähnliche Dinge. Das Schulbuch hat ausgedient. In Kürze gibt es nur noch elektronische Lehr- und Lerninhalte, die über Lernplattformen abgewickelt werden. Falls hier junge Lehrer sind oder aufstrebende Lehrer, überlegen Sie sich, ob Sie den Job wirklich machen wollen. Sie werden künftig Lernbegleiter sein für die Schüler und ihnen dann vorgegebene digitale Lerninhalte erklären können. Also ich würde es jetzt meiner Tochter nicht empfehlen, Lehrer zu werden. Aber auch da sieht man die Dollarzeichen in den Augen der Akteure, die den Schüler als Kunden entdeckt haben, den Schüler. Und ich bin Vorsitzender des Bundesarbeitskreises Datenschutz und Bildung aller Landesdatenschutzbeauftragten. Also alles, was da passiert, geht über meinen Schreibtisch. Deswegen kenne ich mich da ein bisschen aus. Und das ist also nicht ganz ohne. Wenn ich in den bestimmten Gremien sage, nee, mit Schülerdaten ist das nicht. Wieso wollt ihr Schülerdaten haben? Es reicht doch, wenn die Schule oder der Schulträger, vielleicht auch das Land, die Daten verwaltet und ihr Verlage oder auch, ja, bleiben wir mal bei den Schulverlagen, ihr kriegt keinen Durchgriff auf die Schülerdaten, denn dann bestünde ja die Gefahr, dass eine Schüler-Vita angelegt wird, erstmal für die Schullaufbahn. Natürlich, wenn einer in Mathe schlecht ist, dann kriegt er Zusatzsoftware angeboten. Ist er besonders gut, kriegt er auch Zusatzsoftware angeboten. Also dieser Markt ist da. Das bestreiten die auch gar nicht, dass die da Geld verdienen wollen. Und sie sind an den Rückflüssen vom Schüler zum Digitalbuchverlag interessiert. Das wollen die haben. Und da sagen wir Datenschützer, nee, ohne uns. Da spucken wir wieder in die Suppe. Immerhin haben die zugegeben, dass die Technik steht. Die ersten Pilotschulen laufen. Und sie haben eins vergessen, den Datenschutz. Das sind nicht meine Worte, das ist der O-Ton. Und jetzt versuchen sie auf den letzten Metern, das ist häufig so, dass erstmal was gemacht wird und dann kommt irgendein Bedenkenträger auf die Idee, ups, was ist denn mit dem Datenschutz? Und ja, aber das ist jetzt mit mir nicht so einfach zu machen und mit meinen Kollegen auch nicht. Und das ist ziemlich heftig und wir prallen im Wochenrhythmus aufeinander. Und die versuchen, was hinzukriegen, auch mit der neuen Rechtslage, die nicht wirklich besser ist als die alte. Und das ist hier so eine ganz neue Idee. Und da hoffe ich, dass ich das missverstanden habe. Aber ich war in Berlin vor 4 Wochen, Veranstaltung vom Bundesverkehrsminister. Und der hat sich auch mit Automobildaten beschäftigt. Und mit Automobildaten kann man auch eine Menge anfangen. Hatte ich schon an anderer Stelle vorhin gesagt. Und der hat jetzt die Idee für ein Datenschutzgesetz. Falsch, streichen. Für ein Datengesetz, nicht Datenschutzgesetz, Datengesetz, können Sie sich auf der Homepage vom Bundesverkehrsministerium runterladen. Und der hat folgende Ideen. Also das, was stimmt, ist, Daten sind keine eigentumsfähigen Sachen im Sinne von 903 BGB. Ich bin jetzt nicht mehr ganz im Bild, ich glaube, das BGB ist 120 Jahre alt. Ne? Gut, das ist dann eben so. Aber Sie sehen schon hier Mobilitätsdaten pro mobiler Person 350 bis 650 Euro pro Jahr. Und da wollen die ran. Ökonomisierung der Daten. Und das ist im Moment ein bisschen sperrig, weil sie haben ja immer noch dieses lästige Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung, ne? Was ja für sie da ist. Dann gibt es auch noch Datenschutzbeauftragte, die da für streiten und kämpfen. Da haben die sich jetzt überlegt, Lege Ferenda bedeutet künftige Gesetzgebung, dass die Daten von ihrer Person abgekoppelt werden. Zunächst jetzt nur, was Autodaten, Autofahrdaten betrifft. Und die Daten gehören demjenigen, wir gehören jetzt mal so untechnisch ausgedrückt, Verfügungsbefugnis wird generiert für den, der die Daten verarbeitet. Das kann die Automobilindustrie sein, das können Software-Zulieferer sein. Jeder, der ihre Daten verarbeitet, bekommt ein Verfügungsrecht. So die Vorstellung. Das ist jetzt noch kein Gesetz. Ne? Also das werde ich verteidigen, bis ich mein Leben aushauche. Hier. Nicht verteidigen, werde ich bekämpfen, bis ich mein Leben aushaue. So ein Irrsinn. Ich hoffe, wie gesagt, ich habe es missverstanden, aber ich fürchte nicht. Die hatten alle so leuchtende Augen und die Autoindustrie war da und die lagen sich in den Armen. Und da hatte ich ein ungutes Gefühl. Und damit ist, wenn derjenige, der ihre Fahrdaten verarbeitet, wenn der den Zugriff hat und die Verfügungsbefugnis, haben sie nicht mehr. Wie verträgt sich das mit dem Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung? Das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung ist einschränkbar durch ein Gesetz. Das habe ich jetzt nicht auf Folie, aber wenn Sie das jetzt nicht verstehen, rufen Sie mich einfach an. Ich erkläre Ihnen das dann nochmal. Also das ist kein absoluter Schutz, sondern das Grundrecht hat Türen, wie dieser Hörsaal. Da kann der Gesetzgeber reinkommen und kann hier was regeln. Und wenn der sagt, die Daten gehören Ihnen nicht mehr, sondern gehören dem, der sie verarbeitet, dann könnte man noch, ich weiß jetzt nicht, ob Juristen hier sind, mit Wesensgehaltsgarantie. Bitte? Ja, denke ich auch. Der Wesensgehalt, wollte ich sagen, wird angetastet. Das ist unverhältnismäßig, aber wenn Sie dabei gewesen wären, da waren auch Juristen dabei, ne? Das ist auch sowas. Ne? Ich bin Jurist, okay, aber Nestbeschmutzung. Was produzieren die in den Ministerien für Gesetze, die anschließend von der Rechtsprechung aufgehoben werden? Da würde ich mich doch schämen. Schämt sich da noch irgendeiner? Ich fürchte nicht. Oh, gut. Ich komme so langsam auf Betriebstemperatur, ich merke das schon. Und das Tollste dann, der Schluss dieser Studie, wie gesagt, Sie können sich das runterladen. Wir machen das nicht nur mit Automobildaten, sondern auch mit Gesundheitsdaten. Wenn die mit Ihrem Wearable verarbeitet werden, und sie werden verarbeitet, im Schnitt von 5, glaube ich, zwischen 5 und 14 Unternehmen verarbeiten ihre Gesundheitsdaten, die ihre Watch oder was sie da sonst so haben, produzieren, ohne dass sie das wissen. Ohne dass sie das wissen. Also weg mit den Dingern. Diese neue Rechtskonstruktion, so ein Blick in die Zukunft, soll dann auch auf Gesundheitsdaten erstreckt werden, die dann nicht mehr Ihnen gehören, sondern denen, die ihre Gesundheitsdaten verarbeiten für die Krankenversicherung beispielsweise. Und dass man anhand ihrer Daten irgendwann auf sie als natürliche Person kommt und ihren Namen weiß und weiß, wer steckt hinter den Daten, das ist schnell zu machen. Aber das könnte man mal nachweisen, das geht recht fix. Da springe ich drüber. Oh ja, oh, wir sind noch ziemlich, ich muss leider ein bisschen hüpfen. Unser Ansatz ist in unserer Behörde, retten, was zu retten ist. Wo fangen wir an? Bei Schülern. Bei Schülern haben wir festgestellt, dass das Fach Medienkunde in Thüringen nicht zureichend unterrichtet wird. Das ist bitter, war eine bittere Feststellung, ist inzwischen unstrittig. Wir haben ziemlich Prügel bekommen vom Ministerium, von den Mitarbeitern vom Ministerium, von allen möglichen Instanzen, bis die akzeptiert haben, dass das stimmt, was wir sagen, dass nämlich dieses Fach nicht unterrichtet wird. Es ist kein eigenes Fach in Thüringen. Medienkompetenz, bin ich jetzt auf der richtigen Folie? Ja, kann ich stehen lassen. Sondern es wird integrativ vermittelt. Bedeutet, jeder Lehrer unterrichtet so ein bisschen was. Mathe, Chemie, Physik, Deutsch, Geschichte, ist aufgerufen, da was zu machen. Wenn er aber nichts macht, wird es nicht kontrolliert. Es gibt auch keine Prüfung dazu. Es gibt allerdings einen Medienpass alle halbe Jahre. Inzwischen auch unstrittig, dass was in den Medienpässen steht, der Schüler, muss ich wieder aufpassen, wieder ein Staatsanwalt an der Backe, entspricht nicht der Realität, sagen wir es mal so. Weil die Lehrer es nicht unterrichten können. Sie sind selber nicht ausgebildet dazu. Die Fortbildung ist schleppend. Und die werden dann auf die Kids losgelassen und wenn die drei Sätze zum Smartphone erzählen, die daneben sind, dann schalten die Kids ab und sind weg. Deswegen müssen wir da ansetzen. Da machen wir ein bisschen was. Es gibt Studien, die besagen, also jetzt von Thüringen unabhängig, dass die deutschen Schüler allenfalls europaweit betrachtet im Mittelfeld liegen, noch was Medienkompetenz anbelangt. Was ich gut finde, ist, die Staatssekretärin Kultus, die Frau Ola, hat das begriffen gegen Widerstände auch aus ihrem eigenen Haus und hat eingeschwenkt. Es gibt jetzt auch einen runden Tisch der Staatskanzlei, wo wir diese Defizite in Thüringen aufarbeiten. Damit sind wir in Thüringen relativ weit vorne. Das hätte man auch schon vor 10 Jahren machen können, hat aber keiner gesehen, gewollt, gemacht. Und also eingeschwenkt ist die Staatskanzlei und das auch Gute ist, dass dieser Kurs Medienkunde in Thüringen evaluiert wird. Er wird auf den Prüfstand gestellt durch einen externen Professor und auch einmalig im Bundesgebiet der Datenschutzbeauftragte ist eingeschaltet. Das ist also komplett eine neue Denke hier in Thüringen und ich hoffe, wir kommen ein bisschen voran, dass wir demnächst, so es ist auch gelungen, das in die Kultusministerkonferenz hereinzutragen, diesen Gedanken, dass wir demnächst Lehrer ausbilden, vielleicht auch hier in Jena, die in einem Fach oder in einem Kurs Medienkunde ausgebildet werden, sodass sie, wenn sie auf die Schüler losgelassen werden, in der Lage sind, das auch zu unterrichten. Wir haben schon jetzt meine Behörde vor Lehrerreferendaren referiert. Die kamen dann hinterher zu uns und haben gesagt, ja, haben wir verstanden, was sie gesagt haben, aber die Realität ist 180 Grad andersrum. Beispiel Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern per WhatsApp. Ne? Klar, da sind alle stolz drauf, dass sie das können. Können sie privat auch gerne machen. Aber als Lehrer sollte man WhatsApp nicht benutzen. Die verschlüsseln zwar angeblich, aber es gibt eben auch so Zeiteinheiten, die allerdings sehr klein sind, bevor verschlüsselt wird. Und da könnte man natürlich auch dann ansetzen. Außerdem ist unstrittig, können Sie den AGBs von WhatsApp entnehmen, dass Ihre Telefonliste, Kontaktliste ausgelesen wird. Das müssen Sie eben wissen. Und das ist nicht Aufgabe eines Lehrers, der Schüler vielleicht veranlasst, wenn sie nicht schon von selbst drin sind, WhatsApp zu nutzen, damit hier die Daten lustig hin und her fließen und in den USA landen. Haben wir auch ziemlichen Ärger bekommen, als wir gesagt haben, nee, so läuft das nicht. Inzwischen schwenken die Schulen aber ein und sagen, okay, Datenschützer, könntest recht haben, wir fahren das runter. Taucht natürlich die Frage auf, gibt es kein Produkt, das man stattdessen, wir sind ja immer nur am Kritisieren und sagen, mach das nicht und nutzt die Software nicht. Taucht immer die Frage auf, ja, welche Software sollen wir denn jetzt nutzen? Am besten eine solche, die europäischen, am besten deutschen Datenschutzbehörden zur Kontrolle oder der Kontrolle unterworfen ist. Wie heißt die noch, die der Herr Ludwig gerade ausgegraben hat? Conversations. Ich weiß jetzt nicht, ob ich gegen Recht verstoße, wenn ich das sage. Völlig unbekannt, Open Source, nachkontrollierbar. Wir haben einige Produkte durchgecheckt, kann ich jetzt aus wettbewerbsrechtlichen Gründen nicht alle sagen. Die haben nicht so gut abgeschnitten, auch die ich schon erwähnt habe. Aber Conversations ist eine, die natürlich überhaupt nicht hip ist, die keinen Kit hat draußen. Aber wir werden mal versuchen, das ein bisschen voranzutreiben, dass diese Software besser genutzt wird. Die ist nämlich nach dem Stand jetzt noch sicher. Hüpfen. Ja, ich will mich jetzt nicht zu lange hier im, Sie merken schon, das ist mein Lieblingsbereich hier, Medienkompetenz. Es gibt eine Seite, wenn hier Lehrer sein sollten, Young Data, da finden Sie was, Datenschutz. Wir haben, meine Behörde, kann ich das jetzt anklicken? Nö, kann ich doch hier mitmachen. Ja, na klar. Ist das ein Touchscreen? Boah! Ja, jetzt düdelt's und düdelt's. Wir haben eine Mediendatenbank gefertigt, rudimentär zugegeben, aber wir haben für Lehrer, wieso dauert das jetzt so lange? Ah, jetzt tut sich was. Oder auch nicht. Ist auch nicht. Das können gerne übernehmen, ich erzähle hier mal weiter.
Ich baue mal wieder an die Stelle.
Das ist Herr Kessler, mein Mitarbeiter von der IT-Referat. So sieht die Mediendatenbank aus. Da können Lehrer reinklicken und zum Beispiel sagen Klasse 8 Smartphone. Und dann kriegen die Angebote, die wir zusammengestellt haben, nicht entwickelt haben, aber wir haben das Netz gefiltert mit Hilfe von Lehrern. Und dann bekommen die Angebote, die sie zeigen können. Manchmal muss das Urheberrecht auch beachtet werden. Zum Teil haben wir die Rechte gekauft, aber nicht durchgängig. Immerhin wird dann aber, jetzt geht's.
Ich klicke auf ein Video.
Nee, ich bin noch hier oben.
Ach, okay, Medien da.
Ja.
Das kann sein, dass der Türkei da mit dauert.
Ja. Das ist ja nicht schlimm. Da können Sie das also hier anklicken. Das funktioniert ganz gut. Ist auch eingestellt beim TILM, bei diesem Lehrerfortbildungsinstitut. Und wenn Lehrer sich nicht zurückhalten können und wollen noch mehr wissen, dann können Sie in dem Infopool da noch mehr dazu lesen. So müsste es eigentlich sein, ne, für Lehrer. Man kann doch Lehrer nicht auf die Jugendlichen loslassen, ohne sie in die Lage zu versetzen, sinnvolle Dinge zu erzählen. Also schwierig. So, dann haben wir gemacht, Sie merken, wir Werbeblock, wir haben mal gemacht, das werde ich Ihnen jetzt aber nicht in Gänze zeigen, auch wenn Sie das sehen wollen, ein Video oder so ein Clip über Videoüberwachung haben wir mit der TU Ilmenau gemacht, das sind, glaube ich, Studenten, es hat nichts gekostet.
Hey, na, das ist doch ein kleiner
Ausflug. Darf ja immer nichts kosten. Und wir haben drei Szenarien. Die beiden schweren jetzt ab in eine Boutique.
Wollen wir los.
Die nicht New Yorker heißt, sondern Old Boston, also sehr originell. Dann haben wir eine Skater Halfpipe gewählt. Das sind die drei Jungs hier. Und dann haben wir noch eine Freibad-Szene. Und alle drei Gruppen entdecken dann eine Videokamera. Ich
weiß nicht,
ich schwinge mal eben. Das sind die Jungs in der Halfpipe.
Aber eigentlich brauchen wir keinen.
Da gehe ich mal rüber, weil da kommen gleich gefährliche Szenen,
ja, dann geil,
die so nicht versichert waren. Sagen Sie es bitte nicht.
Kannst den ganzen Sacken.
Bei dem, der mit seiner Ische zusammen ist,
ich bin heilfroh, dass das glatt gegangen ist. Die Kussszene mussten wir 3000 Mal proben, natürlich, können Sie sich vorstellen. Und die Dame entdeckt jetzt, glaube ich. Toll, die ist mir nicht genau reingesprungen, sonst suche ich die mal. Die findet jetzt gleich eine Videokamera und dann sehen Sie da. Und dann kommt.
Entschuldigen Sie, warum
dort nicht? Der beschwert sich jetzt ganz mannhaft. Dann kommt die Freibad-Szene. Die wird immer am liebsten gesehen.
Ich will noch mal einen Kaffee trinken oder so. Ich weiß es.
Sex sells,
Kaffee oder wie man das so
sagen soll.
Ich würde irgendwie lieber was Besonderes machen.
Na jedenfalls, haben wir jetzt versucht.
Keinesfalls, um sie zu beobachten.
Die rotten sich jetzt zusammen und haben jetzt so einen
Laden,
so einen rechtlichen Anfall und sagen, das dürfte nicht,
ja,
dürfte nicht sein.
So ein Stress, nicht
zu Recht.
Ja, denn der Datenschutz
ja, jetzt,
wird im Vergleich.
Ich gehe nochmal eben zurück. Die landen jetzt in meiner Behörde. Und ich hüpfe nochmal, da in dem gestreiften Hemd, das bin ich. Das ist mein Büro. Und dann, ich hüpfe mal weiter.
Werden. Jeder muss selbst über
jetzt jubeln wir denjenigen, den Schülern, die sich das angucken müssen, ein paar rechtliche
1 und 2 im Grundgesetz
Dinge erfasst. Unter die Weste, Volkszählungsurteil, solche exotischen
Sachen. Das Grundrecht zur informationellen Selbst- und Unternehmen zu verhindern.
So recht.
Außerdem berät
ich finde, das haben die ganz gut gemacht.
Behörden wie diese.
Hat ja geantwortet.
Nee, das muss jetzt nicht sein.
Dieser Fall,
nee,
der
muss nicht sein.
Gemacht wird und wer für die Überwachung verantwortlich ist.
So.
Eine Verarbeitung der Daten ist nur für einen erforderlichen Zweck.
Wir haben das in der Schule
also
getestet.
Ich war auch mit dabei. Oder Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten zulässig.
Es ist von Schülern noch verbessert worden.
Also nochmal zum Mitschreiben.
Wir haben gute Rückmeldungen. Wir haben auch ein Lehrerhandbuch, also sowas Schriftliches drumherum, dazu entwickelt. Und ich glaube, 6 Unterrichtsstunden, wenn ich mich nicht irre, können damit bestritten werden. Das ist jetzt ein bisschen viel vielleicht, aber okay. Dann ganz kurz. Ein Video, das ich mit dem MDR zusammen gemacht habe.
Immer öfter sind sie.
Das ist die Drohnenproblematik mit Video.
Schwirren wie Mini-Raumschiffe.
Es gibt viel schlimmere Problematiken, Profilbildung mit Hilfe von Algorithmen, die auch Gutes anrichten können, erzählen.
Haben Sie eine Kamera an Bord, werden Landschaften,
aber eben auch Schlechtes, je nachdem, wer damit arbeitet.
Die Zuschauer lieben es.
Aber Videoproblematik ist in Thüringen sehr, sehr ausgeprägt.
Die Drohnenpiloten hinter diesen Fernsehbildern sind ausgebildet.
Ich hüpfe mal ein bisschen.
Und was so eine Drohne nicht alles einfangen kann, sie ist eine mobile, eine fliegende Überwachungskamera. Genial, oder?
Und man damit auch Grundrechtsschäden
an. So. Also so, ich denke, das sind so kriegt man den Stoff an die Schüler ran. ja, so kriegt man den Stoff an die Schüler ran. Ich merke es auch daran, wenn ich an der Hochschule oder Fachhochschule diese Clips zeige, dann bin ich komplett abgemeldet. Dann will mich auch gar keiner mehr hören. Aber daraus müsste man Schlüsse ziehen. Ich denke, dass das künftig die Lehr- und Lerninhalte sind. Und dass der Lehrer das dann noch begleitet. Wichtig, die Lehrerausbildung, hatte ich schon gesagt, da ist es uns gelungen, in die Kultusministerkonferenz das hineinzutragen, dass die Lehrerausbildung demnächst verpflichtend, das ist erstmalig so, Medienkompetenz beinhaltet. Das ist schwer vorzustellen im Jahr 2017, es ist auch noch nicht so weit. Wir arbeiten dran, wir haben ein Konzept, also unsere Behörde hat ein Konzept entwickelt für die Lehrerausbildung, da sind wir eigentlich nicht für zuständig, aber egal, wie die aussehen könnte. Es ist aber schwierig, dass es gibt so viele Widerstände. Es gibt so viele Widerstände. Zum Beispiel, ja, wenn wir Medienkompetenz in den Fächerkanon nehmen, welche Fächer sollen dann wegfallen? Also ich bin schulgeschädigt, mir fällt da sehr viel zu ein, was da wegfallen könnte. Ihnen vielleicht auch, aber wenn Schule Realität abbildet, kann das doch nicht starr sein. Das muss sich doch weiterentwickeln. Aber sagt sich so leicht dahin. Es ist schwierig. So. Das ist noch ein bisschen bla bla. Das ist das, was wir so anbieten. Wir betreuen im Übrigen auch Seminarfacharbeiten für Gymnasiasten, die zu tollen Ergebnissen kommen. Macht viel Spaß. Kontrolle. Das, da, ja, vielleicht auch die Zeit ist sehr fortgeschritten. Aber lesen Sie sich das einfach mal durch. Ist das nicht toll? 1983, Volkszählungsurteil. Das ist umwerfend. Ne? Ich weiß nicht, ob wir hier einen Drucker haben, falls Sie das mit nach Hause nehmen wollen. Aber muss ich den Vortrag hier lassen, ja, ne? Oder kriegen Sie den? Ja, ja, wir gucken nochmal durch, was da alles so drin steht. aber das liest sich doch einfach toll, ne? Und unter denen der Schlusssatz auch, ne? Unter den Bedingungen der automatischen Datenverarbeitung 1983 wohlbemerkt, gibt es kein belangloses Datum mehr. Jetzt sind wir 34 Jahre älter und was soll man denn dazu sagen? Da habe ich mich schon dran hochgezogen, Daten sind der Botschafter. Ich will noch auf eine, ja. Das ist auch wichtig, ne? Das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung wurzelt in der Menschenwürde, sagt das Bundesverfassungsgericht.
Hier, Artikel 1.
Und die Menschenwürde zu schützen, ist Aufgabe aller staatlichen Gewalt. Ich kann das nicht erkennen. Vielleicht können Sie es erkennen. Wo der Staat Unternehmungen macht, dieses Grundrecht zu schützen. Oder so zu schützen, dass man auch von einem echten Schutz reden kann. Ich tue mich sehr schwer damit. Da hüpfe ich drüber. Ich wollte noch, das ist die neue Datenschutzgrundverordnung, da haben Sie Rechte, Kontrollrechte der Betroffenen, die gibt es aber im Groben jetzt auch schon, da ist nichts wesentlich Neues, ich gehe gerade mal durch, Portabilität ist jetzt nicht drin, aber gut. Profiling, das müssen Sie sich bitte auch nochmal durchlesen. Das ist genauso wie vorhin die Zweckbindung. Das ist genauso ein Käse. Da müssen Sie ein geübtes Auge haben. Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer hier liegt der Hase im Pfeffer, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden. Wenn es sich um einen Entscheidungsprozess handelt, muss nur an einer Stelle dieses Prozesses ein Mensch eingeschaltet sein, dann ist es nicht mehr ausschließlich. Klar, besser kann man es nicht machen. Merkt kaum Mensch. Gilt nicht, ja. Was heißt erforderlich, ne? Gut. Da würden dann die Aufsicht, würden wir dann kommen und sagen, das ist aber unser täglich Brot. Dieses Tatbestandsmerkmal erforderlich taucht fast in jeder jeder Datenschutzrechtsnorm auf. Und das machen wir jeden Tag, zu sagen, das ist nicht erforderlich. Ich habe das plastisch vor Augen, wenn ich einem Anästhesisten im Krankenhaus sage, ist natürlich heikel. Mediziner und Juristen ist fast so schlimm wie Mediziner und Lehrer. Wenn ich sage, Anästhesist, du brauchst diese Daten nicht, da hätte ich mir fast mal eine gefangen. Ne? Also richtig so körperlich, ne? Nicht virtuell, sondern analog. So. Der ging richtig auf mich los und dann, wir haben das dann hingekriegt. Ich bin ja auch nicht so ganz schwach. Aber darum streiten wir jeden Tag. Was ist erforderlich? Bei der Polizei, was ist erforderlich? Beim Verfassungsschutz, was ist erforderlich? Dann sagen die, das ist erforderlich. Wir sagen, warum? Also in der Datenschutzbehörde ist man immer gut aufgestellt, wenn man die Abläufe in den anderen Behörden nachvollziehen kann, um dann zu einer Beurteilung zu kommen, brauchen die die Daten oder nicht. Aber da geht's ständig hin und her. Und ich höre auch gleich auf, jetzt habe ich den Faden verloren, weil den Clip wollte ich Ihnen unbedingt zeigen. Habe ich noch 5 Minuten erzählt, ne? Nee, ne? Schon seit 30 Minuten nicht mehr, ne? Dann ende ich jetzt mit diesem Clip. Das ist der nette Herr hier rechts unten, heißt Michael Kosinski, und Michael, oder Michael, der hat die Ocean-Methode entwickelt, also anhand von 5 Charaktereigenschaften, extrovertiert, introvertiert und so weiter, durchkämmt, nicht er, aber durchkämmt spezialisierte Firmen das Internet, Big Data, und wenn die von ihnen Daten herauskämmen können, wird anhand dieser 5 Merkmale ein Profil erstellt. Bei US-Bürgern Gesundheit gibt es pro Person inzwischen 5000 Merkmale, anhand derer das Profil erstellt wird. Wir haben es übersetzt.
Now the second huge advantage that algorithms have over humans is that if I've shown you my Facebook likes and I probably have 500, 600, maybe 1000 likes, you'd probably be excited for the first 10 ones. Then you around 50 would get quite bored, and around 100 your cognitive capability would completely switch off. You wouldn't be able to utilize more information. There's a limited amount of information, distinct pieces of information that the human brain can efficiently process. Now, a computer algorithm has absolutely no problem with that. You can give it hundreds, thousands, millions of digital footprints of an individual person. Each of those digital footprints on its own, it's not very revealing. Again, the fact that you watched Pulp Fiction is not automatically revealing that you're male or female, but as this one little tiny piece of information. And if you aggregate those tiny pieces of information of the over thousands of digital footprints, you can arrive at the very accurate prediction, which is the second advantage that algorithms have over us. Now, how accurate are those algorithms? And I will give you an example here based on one of my other studies, where we compared the accuracy of algorithms based on Facebook likes with the accuracy of human beings when predicting other people's personality. Now, we evolved to predict other people's personality even from short interactions. So if you get to spend with someone 30 seconds, maybe a minute, maybe 5 minutes, you in fact have quite a good idea about what is their personality. Why? Because it was really crucial for people's survival to know who is reliable, who is not, who is easily angered, who is not. You needed to know whether to collaborate or run away or maybe attack first. So we got really good at it. Now, Facebook likes can be used for the same purpose, to predict someone's personality profile. And what you can see here is a plot that shows you how accurate would be a model predicting personality, and the accuracies on the vertical axis here expresses correlation with the self-reported scores, and it's plotted against the number of likes that you reveal to a given model. And as you can see, as you would expect, the more likes, the more information and signal you're giving to the model, the more accurate the prediction would be. Now, if there were any psychometricians in the room, they would say, wow, this is so accurate, but I guess there are no wows, so there must be 0 psychometricians in this room. That's my prediction. Let me compare some things for you. 10 likes is enough for a computer model to be better at predicting psychological profiles of others, personality profile in this case, than the work colleagues. Now, work colleagues usually spend with you quite some time, would hang out with you, go for lunch, observe you at work, and yet just 10 random Facebook likes from your profile entered into a simple equation reveals to a computer your character with as much accuracy as they can achieve. Now, how many likes do you need to be as accurate as family members and friends? 11. You mustn't be very close to your family. I'm sorry. Most of the people would be around 100 Facebook likes. And now the most accurate of human judges, your own spouse, can be beaten by a simple computer algorithm, the one that can be developed on my laptop. You don't need a supercomputer to do that. Can be beaten with around 250 Facebook likes. Now think about it, this is really remarkable, because what we're talking here about is not only predicting personality, but in fact predicting future behavior. Now, your spouses, they know you for the long time, across different situations, bad times, good times, you had intimate conversations with them, if they pay a lot of attention to you, if you're married recently. There is a lot going on there, a lot of exchange of information, right? Now you go to Facebook and you like things, you probably don't really think so much about it, you don't like anything intimate or embarrassing or overly revealing, and yet those crumbs of information that are contained in what you liked on Facebook allow a computer model to predict your future behavior better than your own wife or a husband could. Right? Because essentially, running those predictions, what we're doing here, we're comparing a computer predicting what your answers to a personality questionnaire would be with your wife or a husband predicting what your answers to a personality questionnaire could be. And a computer can do it better.
Videoproblematik ist dagegen Kinderkram. Die Vorhersage menschlichen Verhaltens anhand ihrer Spur bei Facebook allein ermöglicht die Vorhersage zum Beispiel, wen sie wählen werden, Stichwort individualisierte Wahlwerbung. Deswegen habe ich mich auch hier in Thüringen mit den Parteien angelegt und habe die Wahlkampf-Apps aufgegriffen. Auch ein zähes Geschäft, aber ich denke, wir kommen da weiter, weil wir amerikanische Verhältnisse hier nicht haben wollen. Dieser Herr Kosinski, den Sie eben gesehen haben, hat seinen Ansatz weiterentwickelt. Also er soll Trump beraten haben, sagt man, und der hat ja bekanntlich die Wahl dann auch gewonnen. Es wird auch bezweifelt, also es ist nicht ganz klar, ob das so ist oder nicht. Wir haben die Rechte an diesem Clip übrigens gekauft. Aber der Herr Kosinski ist einen Schritt weiter schon inzwischen. Er hat Gesichtserkennungssoftware entwickelt, die ihre Gesichtsdaten auswertet, nicht nur erhebt, sondern auswertet. Und er sagt, dass er anhand ihrer Gesichtsdaten vorhersagen kann, welchen Charakter sie haben. Das erinnert uns an was? Wir sind ja also auf einem schlimmen Weg, denke ich. Wenn ich jetzt sage, schützen Sie Ihre Privatsphäre mit diesem Privacy Shield, ist das natürlich ein bisschen, es ist nicht mehr als ein Anfang. Und ich glaube, ich mache jetzt auch einen Cut. Vielen Dank, dass Sie so lange durchgehalten haben.
Ja, Herr Dr. Hasse, vielen Dank für den Vortrag. Ich sehe hier einige Handmeldungen. Wir würden einfach mit den Mikros rumkommen und dann können ein paar Fragen gestellt werden. Aber ich würde mal sagen, nicht mehr als 3 Fragen angesichts der fortgeschrittenen Zeit. Drüben.
Eine Frage und eine Anmerkung. Die Frage ist, ob Sie in Thüringen beim Landtag inzwischen einen Geheimdienstbeauftragten haben. Ich meine mich zu erinnern, dass der NSU-Ausschuss das vorgeschlagen hat.
Ja.
Und die Anmerkung ist eigentlich ein Dank für Ihren höchst kurzweiligen Vortrag. Ich habe mich trotzdem ein wenig betrübt gefühlt, weil ich mir gedacht habe, eigentlich hätte ich mehr Ermutigung erwartet.
Ja.
Also ich kann noch 2 Filmtipps dazu abgeben, zu prädiktiven Algorithmen den Film Pre-Crime. Das ist ein Dokumentarfilm, der recht gut ist. Und zum Vertrauen gibt es einen sehr, sehr schönen 30-minütigen Film, The Invention of Trust. Der hat 2016 den Oscar für Studierendenarbeiten, bester ausländischer Film oder fremdsprachiger Film, ich weiß nicht genau, wie das heißt, bekommen. Und ich glaube, dass man da inzwischen mit solchen Mitteln schon sehr, sehr viel tun kann. Und ich finde es toll, was Sie da machen. Aber entmutigen Sie uns doch nicht vorher so, dass Sie so quasi sagen, ach, da geht doch eh gar nichts. Nee, Auskunft sollen wir nach der Grundverordnung von den Unternehmen verlangen. Und hey, jetzt haben wir eine Chance zu gewinnen. Es werden immer mehr Leute stinkig, was da läuft.
Chaka.
Gibt es noch weitere Fragen?
Vielen Dank für die Ermutigung, aber wenn Sie täglich sowas machen, bleibt das irgendwann auf der Strecke. Gucken Sie sich den Film Minority Report an. Da kommen Leute in den Knast, weil sie vielleicht eine Straftat begehen würden mit Tom Cruise. Also muss man ja nicht mögen, aber die sie vielleicht begehen würden. Anhand von... Der ist alt, aber der zieht auch ordentlich runter. Vielleicht liegt es an meinem Alter. Ich kann Ihnen da wenig ermutigen, das an die Hand geben. Die Zeichen, die Weichen sind in Richtung wenig Ermutigendes gestellt. Und Sie müssen auf sich selber aufpassen. Bündnispartner sind die Datenschutzbeauftragten, aber, wie soll ich sagen, die sind auch nicht so gerne gesehen, weil die als Kontrollbehörde, wir sind ab Mai 2018 nicht nur gegenüber Unternehmen Kontrollbehörden, sondern auch gegenüber Behörden. Bisher dürfen wir gegenüber Behörden nur Beanstandungen aussprechen. Das ist so ein erhobener Zeigefinger. Ab Mai nächsten Jahres dürfen wir auch Anordnungen treffen, also Verwaltungsakte. Das wird die Beliebtheit des Datenschutzbeauftragten nicht erhöhen, wenn wir als Kontrollbehörde da durch das Land wandern und da Anordnungen treffen. Und deswegen, ich will es anders formulieren. Wenn Rot-Rot-Grün sind ganz auf einem guten Weg, die Koalitionsvereinbarungen sind positiv für den Datenschutz. Hier auf der letzten Folie sehen Sie, das Transparenzgesetz ist unterwegs, das habe ich schon gesagt. Auch die Ausstattung des Datenschutzbeauftragten soll besser werden. Wir sind gerade in Haushaltsverhandlungen, es deutet sich an. Aber da bin ich natürlich jetzt auch vorgeprägt und nicht mehr objektiv, wenn man dieses Grundrecht wirklich noch retten will, dann müsste meine Behörde sich verzehnfachen, damit wir das in den Griff bekommen. Das will natürlich keiner. Okay. Aber von allein löst sich das nicht. Denken Sie sich mal die gesamte Polizei weg. Sie können nicht davon ausgehen, dass die Leute, nur weil im Gesetz steht, du darfst keinen Diebstahl begehen, dass sie keinen Diebstahl begehen. Das Datenschutzrecht ist zum Teil gar nicht bekannt, wenn wir ein Unternehmen sind und sagen denen, du brauchst eine Rechtsgrundlage, um handeln zu können. Da sind die schockiert. Wie? Ich bin doch ein Unternehmer, ich brauche doch keine Rechtsgrundlage. Ja, doch. Und dann fangen sie sozusagen bei Null an. Und das ist schwierig. Das Recht ist schon schwierig, aber Datenschutzrecht ist vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Und das neue Datenschutzrecht, sagte ich schon, dieses Zusammenlesen von mehreren Gesetzesmaterien macht es nicht einfacher. Ich bin natürlich auch Verschwörungstheoretiker. Vielleicht ist das auch das System. Vielleicht ist das der Gedanke, der dahinter steht. Soll keiner mehr verstehen.
Ich versuche mal eine Frage. Sie hatten vorhin das eindringliche Beispiel mit der Schulcloud genannt, aber vor der Schule gibt es ja auch noch Kleinkinder. Ja. Vielleicht können Sie zu dem Thema was sagen und dem Spielzeug, was als Abhöranlage in den Kinderzimmern funktioniert. Ja. Gibt es da hoffnungsvolle Aussagen dazu? Nebenfrage dazu, gibt es auch eine gewisse Spezialisierung in den Bundesländern bei Ihren Behörden? Denn nicht jeder kann ja alles machen. Kann man das irgendwo kurz darstellen, bitte?
Ja, in dem Vortrag tauchte zwischendurch mal auf diese Seite Young Data. Also die ist auch für ältere Zeitgenossen lesbar. Und wir 16 Landesdatenschutzbeauftragten haben uns da die Aufgaben geteilt, um diese Website zu bestücken. Das kann einer allein nicht machen. Thüringen ist zum Beispiel nur mit Blick auf diese eine Seite zuständig für Video- und Informationsfreiheit, demnächst Transparenz. Aber Sie haben recht, wenn diese Digitalisierung der Schulwelt so voranschreitet, wie ich befürchte, dann ist natürlich der nächste Schritt in Richtung Vorschulalter und der nächste Schritt in Richtung Uni und Berufsleben, sodass man eine nahtlose, lückenlose Entwicklungsvita hat mit allen Höhen und Tiefen, die natürlich auch missbraucht werden können. Und warum braucht man solche Daten? Nur weil man Geschäfte machen will, bin ich, das wäre vielleicht noch okay, wenn man es Datenschutz sicherheitsrechtlich hinbekäme, was vielleicht geht, aber mit gehörigem Aufwand nur, mit Anonymisierung beispielsweise der Daten. Aber was kann man mit den Daten noch machen? Also die Missbrauchsmöglichkeiten sind groß und die Daten wecken Begierden, um sie zu Geld zu machen. Sie, wir, ich sind nicht der User, wir sind das Produkt. Und wenn man sich das klar macht, sollte man alle Hebel in Bewegung zu setzen, seine Privatsphäre zu schützen. Aber das ist eben schwierig. Ne? Wie bringe ich Ihnen bei, wie Sie Ihre Privatsphäre schützen? Indem ich so ein Ding verteile. Eigentlich müsste ich durch die Lande reisen, durch die Rathäuser, durch Bürgerversammlungen und machen wir auch bei Senioren und dort Defizite versuchen zu beseitigen. Aber die sind doch unterschiedlich ausgeprägt. Bei manchen fängt man wirklich bei Null an. Ist es überfordert, die Behörde. Schlicht. Ja, meinen Sie jetzt Keiler, die Puppe oder sowas? Es gibt viele, aber noch nicht so viele in Deutschland. In den Vereinigten Staaten gibt es die Puppe Keiler beispielsweise, CAYLA. Da sind sie dauernd online. Eltern schenken diese Puppe ihren Kindern. Und der Vorteil dieser Puppe in Anführungszeichen ist, dass dieser Puppe Fragen gestellt werden können. Also wie geht's dir und wie wird das Wetter morgen und gibt es dich auch als Männchen oder was weiß ich. Und dann landet das in der Cloud in den USA und dort wird eine deutsche beispielsweise Antwort generiert. Das Bedenklichere daran ist, dass die Puppe dann anfängt, Fragen zu stellen. Auch nach familiären Dingen. Hast du einen Bruder, hat der schon so eine Puppe und so weiter und so fort. Und da habe ich auch in der Pressemitteilung vorgewarnt, oder wir, Alexa ist auch nicht viel besser. Die Leute sind total scharf drauf. Das ist ja auch vielleicht schick. Ich fahre auch ein Auto. Das ist ja nun kein Handwagen, den ich fahre, sondern das umgibt mich ja auch mit Systemen. Die versuche ich ein bisschen in den Griff zu kriegen. Aber das ist ja auch angenehm und schick. Und wenn man so mit Assistenzsystemen umgeben ist, die Argumentation der Autoindustrie, ja, wir brauchen diese Daten, damit sie sicher fahren können. Und wenn sie nicht fahren, sondern nur ihr Fahrzeug, brauchen wir noch mehr Daten, damit das alles schön sicher ist. Und damit wir an diese Daten rankommen können und die verarbeiten dürfen, darfst du Autofahrer nicht Nein sagen. Deswegen, Stichwort Dobrindt, Datengesetz, der Schutz ist inzwischen weggefallen, uns gehören die Daten, der Autoindustrie, demnächst der Gesundheitsindustrie. Das ist wirklich nicht ermutigend. Tut mir leid, ich kann Sie nicht ermutigen. Passen Sie auf sich auf, das kann ich Ihnen sagen. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Wenn wir in 10 Jahren hier sind, reden wir über ganz andere Dinge. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich Ihre Frage beantworte. Hatten Sie noch ein spezielles Spielzeug im Auge? Sagen Sie mal. Ja, also wir haben ein Auge drauf. Wenn Keiler über den großen Teich kommt, passen wir auf. Mir ist jetzt, Herr Kessler-Heppner, kennen Sie ein Spielzeug, was irgendwie bedenklich ist? Auch als Spielzeug? Da gibt es vielleicht tatsächlich, das habe ich jetzt vergessen, muss ich sagen, zu sagen. Es gibt vielleicht einen kleinen Hoffnungsstreif am Horizont. Die Datenschutzgrundverordnung führt ein das Marktortprinzip. Bedeutet, wenn beispielsweise amerikanische Anbieter mit Keiler, mit dieser tollen Puppe, auf den europäischen Markt kommen, müssen sie europäisches Datenschutzrecht einhalten. Das ist neu. Da können wir uns jetzt vielleicht, um nicht traurig ins Bett zu gehen, heute Abend dran festhalten. Und wenn dann dieses europäische Recht von der Puppe Keiler nicht eingehalten wird, dann können wir Maßnahmen anordnen. Also derjenige Datenschutzbeauftragte, der zuständig ist. Also sagen wir mal, es landet in Nordrhein-Westfalen, dann ist meine nordrhein-westfälische Kollegin dafür zuständig und kann Maßnahmen anordnen. Aber wem gegenüber? Dem Spielzeughersteller in den USA? Die lachen sich tot. Das hören sie überall in den Atlantik, das Gelächter. Ich weiß nicht, ich habe das noch nicht überprüft, ob man die Puppe einziehen könnte. Ich glaube, solche Befugnisse haben wir nicht. Ne? Ich meine, ich gehe ja immer schon an die Grenze, aber da müssten wir dann die Polizei einschalten, weil das ein Rechtsverstoß ist. Und im Wege der Amtshilfe, Klammer auf, Immelborn, Klammer zu, das war jetzt ein Insider, könnte man die Polizei veranlassen, uns zu helfen und diese Puppen sicherzustellen. Also das ist so ein Silberstreif am Horizont. Nennt sich Marktortprinzip. Das ist, es gilt das Recht am Marktort. Und wenn amerikanische, indische, chinesische, russische Firmen hier Produkte verkaufen, auch Software, dann müssen sie dem europäischen Recht der Datenschutzgrundverordnung folgen. Nur, wie groß sind die Kontrollkapazitäten, um das festzustellen? Wer kontrolliert das? Die Datenschutzbehörden, okay? Ja, wir sind ein bisschen wenig. Wir sind einfach zu wenig Leute.
Und ich denke,
es bewerben sich im Übrigen jetzt nochmal Werbung, viele bei uns. Also pro Monat haben wir einige Bewerbungen. Es will auch keiner weg, obwohl wir ziemlich hoch drehen. Aber ich kann die Leute nicht einstellen. Ich gehe immer schon an die finanziellen Grenzen, auch befristet einzustellen. Aber es ist sehr begrenzt. Ich hoffe, dass Rot-Rot-Grün das einsieht und mir ein bisschen Rückenwind gibt jetzt in den Haushaltsverhandlungen. Aber es ist alles sehr begrenzt.
Ja, ich sehe, wir haben hier drüben noch eine Frage. Ansonsten, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Dr. Hase, stehen Sie vielleicht danach noch draußen zur Verfügung für weitere Fragen? Also wer noch Fragen hat von Ihnen und euch allen?
Ich bin ganz scharf auf diesen kalten Imbiss.
Also okay, dann überfallen Sie am besten Herrn Hase dann bei dem Imbiss. Also bitte die letzte Frage.
Ich habe eigentlich keine Frage, sondern zwei Bemerkungen. Und die erste geht über Predictive Policing. Wir werden morgen den 5th Studienpreis vergeben, der an eine Arbeit geht, die die Kriminalitätsvorhersage, die in einem bestimmten Staat in den USA angewendet wird, vergleicht mit einer Simulation von Gerichtsargumenten von Richtern. Und es zeigt sich, dass die um 60% differieren. Das heißt, das Predictive Policing ist enorm fehlerhaft. Das, die zweite Bemerkung ist über Kosinski und Wang. Es ist sehr viel auch im Netz auffindbar, welche Fehler diese angeblichen Forscher gemacht haben. Insbesondere auch zu dem zu der angeblichen Fähigkeit, Homosexuelle von Nicht-Homosexuellen anhand von Fotos zu unterscheiden. Das beruht auf Fotos aus einer Dating-Plattform, wo die Leute sich eben schon bereits so präsentieren, damit sie gedatet werden. Und wo eine gleich große Menge von Homosexuellen und Nicht-Homosexuellen, also Heterosexuellen, genommen wurde, wo die Ergebnisse tatsächlich so sind, wie er sagt. Allerdings, wenn man die Bevölkerung so nimmt in der Zusammensetzung von Hetero- und Homosexuellen, dann sind die False Positives, also die falschen als homosexuell erkannten Menschen, zu 64% falsch. Das heißt also, diese ganzen Methoden, die werden viel zu undifferenziert in den Medien dargestellt. Die sind voller Fehler und was genau die Aussage ist jetzt zum Beispiel mit den Likes, da müsste man genau sagen, welche Vorhersagen sie sagen können und so weiter. Und dann klappt das alles vollkommen in sich zusammen.
Kann sein. Predictive Policing ist ein Thema, habe ich auch schon gefragt hier in Thüringen, die zuständigen Behörden, ob die hier sowas machen. Die Antwort war nein, derzeit nicht. bleiben wir also dran. Das wird kommen. Personaleinsparung durch Software, Industrie 4.0, Arbeit 4.0, Abbaupfad 4.0 im öffentlichen Dienst, muss ich Ihnen nicht erklären. Das wird kommen. Aber, warten Sie mal, jetzt habe ich den Faden verloren. Das Zweite, was Sie gesagt haben. Ja, genau. Die Anfertigung von, die Generierung von Profilen mithilfe von Algorithmen, da sagen ITler ja selber, dass das eben davon abhängt, wie gut die Algorithmen sind. Ob sie aber gut sind, wenn ein Profil von ihnen erstellt wird, setzt voraus, dass man überhaupt weiß, dass ein Profil von ihnen erstellt wird. Das wird erstellt. Sie wissen es nur nicht von vielen. Und weil man das nicht weiß, man könnte fragen natürlich. Hey, wen könnte man denn mal fragen? Google, erstellt so ein Profil von mir. Na, auf die Antwort wäre ich gespannt. Da kriegen Sie in Siri, hier kriegen Sie in 3000 ausgedruckte Papierseiten, wenn Sie Glück haben. Wenn nicht, wenden Sie sich an Ihren Datenschutzbeauftragten, zum Beispiel in Thüringen, und der sagt, ich bin für Google nicht zuständig. Sorry. Demnächst könnte es sich ändern, wie gesagt, mit diesem Marktortprinzip. Das ist so eine Büchse der Pandora. Da hoffe ich, dass die uns Macht verleiht. Bin mir aber nicht sicher. Das wird sich, wenn wir dagegen die großen Player vorgehen, werden die Kohorten von Anwälten aufstellen und gegen uns vorgehen. Das ist nicht weiter schlimm. Das haben wir auch so schon. Aber das wird ein Kampf werden dann um jedes einzelne Wort der Datenschutzgrundverordnung. Aber das Schlimme ist eben, es gibt Profile von Ihnen. Ihr Verhalten wird dann nach berechnet, auch vorausberechnet. Aber ob das alles stimmt? Also Sie werden eingetütet, Sie werden kategorisiert, ohne dass Sie es wissen. Und Sie wissen auch nicht, ob die Kategorisierung, zum Beispiel homosexuell, heterosexuell, stimmt oder nicht. Aber Sie haben dieses Label drauf. Und damit wird gearbeitet. Schlimm. Findet aber statt. Heute schon. Im großen Umfang.